ARD. 1932. Paul von Hindenburg wird zum Reichspräsidenten gewählt. Er gewinnt die Wahl gegen Adolf Hitler, der erst kurz vorher die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt hat. Der Dow Jones Index erreicht den niedrigsten Stand während der Weltwirtschaftskrise. 20 Vertreter bedeutender deutscher Wirtschaftsunternehmen fordern in einem Schreiben an Hindenburg, dass Hitler zum Reichskanzler ernannt wird. Das Königreich Saudi-Arabien wird gegründet. Der erste Tarzan-Film mit Johnny Weissmüller kommt in die Kinos. In zahlreichen Städten in Deutschland finden Feiern zum 100. Todestag Goethes statt. Durch einen als Preußenschlag bezeichneten Putsch wird die legale Landesregierung des Freistaates Preußen abgesetzt. Und in Volker Kutschers Roman Die Akte Vaterland muss der Berliner Kommissar Gerion Rath einen Fall an den Rändern des Reiches lösen.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gerion Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Erstmal herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts, Volker Kutscher.
Ja, hallo.
Unsere kurzen Einleitungen zeigen im Grunde genommen das, was wir schon immer wieder mal angesprochen haben, dass die Gegenwart eigentlich unübersichtlich ist. Was da alles in einem Jahr passiert in Kunst, Kultur. Und das, was wir gerade gehört haben, enthält ein Detail, das mich doch nachdenklich stimmt. Da wird 1932 überall in Deutschland Goethes Geburtstag gefeiert. Das Land der Dichter und Denker feiert seinen größten Autor. Und das ist das gleiche Jahr, in dem gefordert wird, dass Hitler zum Reichskanzler ernannt wird. Passt das irgendwie zusammen, Goethe und Hitler?
In meinem Hirn nicht so wirklich. Aber natürlich hat das damals, vielleicht auch heute, bei einigen Leuten gepasst. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die Hitler zum Reichskanzler haben wollten, jetzt Goethe verschmäht haben. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Das war ja auch ein Nationalheiliger. Ne? Also Goethe wurde ja immer aufs Schild gehoben und immer verehrt von allen Seiten. Er ist nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet 1933 bei der Bücherverbrennung Goethe. Ne? Also das passte für die Nazis auch. Für mich passt es natürlich überhaupt gar nicht. Also Goethe, der Weltbürger sozusagen, und dann dieses engstirnige, kleingeistige Nazi-Denken. Natürlich passt das nicht, aber ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich das Schicksal eines jeden Autoren, dass er interpretiert wird von allen Seiten und vielleicht auch vereinnahmt wird, je nachdem.
Der Fall, den Gerion Rath in die Akte Vaterland lösen muss, führt ihn nach Masuren. Wo ist das eigentlich und welche Rolle spielte diese Region damals?
Es ist eine sehr schöne Region, liegt heute in Polen, damals in Ostpreußen. Sehr viele Seen, so Mittelgebirge, fast schon skandinavische Landschaft, sehr ländlich. Ich sag mal, die tiefste Provinz, die man sich im damaligen Deutschen Reich so vorstellen konnte und auch abgetrennt vom eigentlichen Kernland durch den sogenannten polnischen Korridor. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden ja einige Gebiete abgetrennt vom Deutschen Reich und Polen, was ja als Staat gar nicht existent war bis dahin, 1920, bekamen eben einige deutsche Ostgebiete zugesprochen. Und das Interessante in Masuren war auch, das gehörte zu den Regionen, also an den Rändern Ostpreußens, wo eine Volksabstimmung darüber entscheiden sollte, ob man polnisch oder deutsch sein sollte. Und das Interessante bei den Masuren war, die eigentlichen Masuren sprachen einen polnischen Dialekt, waren aber evangelisch und seit hunderten Jahren treue preußische Untertanen, nur Preußen war in Deutschland aufgegangen und es passte sich so ganz zusammen, Sprache und Religion. Jedenfalls zur großen Überraschung auch der Polen, gerade in der Stadt, wo mein Roman dann auch spielt, in damals Treuburg genannt, weil nämlich nur zwei Stimmen für Polen votiert haben, in einer Stadt, wo eben sehr viele polnischsprachige Masuren lebten. Hat die Polen sehr, sehr überrascht. Aber es lag eben auch daran, dass sie evangelisch waren und sich in einem katholischen Polen niemals wohlgefühlt hätten.
Diese Volksabstimmung fand nach dem Ersten Weltkrieg statt, dann nach dem Versailler Vertrag, wo dann eben in verschiedenen Ländern, auch im Elsass, diese Volksabstimmung
stattgefunden hat. Genau, 1920 war das, da fand diese Abstimmung statt. Genau.
In Masuren liegt ja auch Tannenberg. Das ist, wenn wir immer wieder auch mal von Mythen gesprochen haben. Das ist ja der Ort, nachdem eine Schlacht im Ersten Weltkrieg benannt wurde. Das ist die Schlacht, der Hindenburg seinen Mythos verdankt.
Genau, genau so ist es. Wo er auch dann später beerdigt wurde, erstmal. Ich glaube, der liegt immer noch in Marburg, ne?
Weiß ich nicht so genau.
Auf jeden Fall hat man ihn irgendwann, musste man dann seinen Sarg dann doch in Sicherheit bringen, einen Krieg später, weil dann eben dann Ostpreußen dann doch schnell in die Hände der Sowjets dann gelangte. Genau, also es ist ein wichtiger Ort natürlich. Also ohne Ostpreußen, das ist das eigentliche Preußen. Daher hat Preußen seinen Namen bekommen, obwohl es ja eigentlich ein baltischer Volksstamm war, der aber mehr oder weniger assimiliert, ich will nicht sagen ausgerottet wurde, aber eher assimiliert wurde und eingedeutscht wurde, aber ein klassisches deutsches Kolonialland, so kann man es ja durchaus nennen, die Ostkolonisation des Deutschen Ordens. Ich habe für diesen Roman natürlich auch recherchiert in Sachen Ostpreußen und Masuren und war überrascht, wie multikulturell eigentlich das alte Ostpreußen auch war. Ich hatte schon gedacht, dass es überwiegend deutsch geprägt sei, was es in Kernstädten, Königsberg und so durchaus auch war, aber in Rändern war es durchaus auch eben polnisch, masurisch, auch litauisch geprägt und es gab eine ganze Menge Kulturen zusammen, auch da die ostjüdische Kultur spielte da auch eine Rolle und all diese Leute lebten doch sehr, sehr friedlich nebeneinander die meiste Zeit. Bis dann im 19. Jahrhundert der Nationalismus aufkam und in letzter Konsequenz eben nach zwei Weltkriegen das Ganze vorbei war. Diese einzige Kultur gibt es eben nicht mehr, was natürlich sehr, sehr schade ist.
Wo die nationale Identität, die Bestimmung, ich bin der und der, erhoben wird über das Gemeinsame. Wir hören jetzt gleich eine Szene, die spielt auf dem Marktplatz von Treuburg. Ich habe gelesen, das sei damals der größte Marktplatz Deutschlands gewesen. Wie kann das sein, eine Stadt, deren Namen ich noch nie gehört habe, der größte Marktplatz Deutschlands?
Ja, es ist aber so, ich war da, die Stadt heißt heute Oleczko. Damals hieß sie tatsächlich bis 1928, glaube ich, da wurde sie in Treuburg umgetauft, eben wegen dieser Treue zum Deutschen Reich und zu Preußen, hieß Markgrabowa, also die Markgrafenstadt, weil ein brandenburgischer Markgraf sie gegründet hat, aber eben masurisch-polnisch genannt. Und der Kreis hieß Oleczko und heute heißt sie auch Oleczko. Und dieser Marktplatz ist wirklich riesig groß. Mittendrin steht eine Kirche. Damals eine evangelische Kirche natürlich, heute ist sie katholisch, weil heute in Polen liegend. Ja, ein großer, großer Platz, mittendrin noch so ein paar Gebäude, also da wurden auch dann Markttage abgehalten. Man brauchte diesen Platz auch für Viehmärkte und solche Geschichten und man war sehr stolz darauf in Treuburg auf diesen großen Marktplatz.
Naja, und so ein großer Marktplatz ist ja auch Ausdruck dessen, was du gesagt hast. Da kommen viele Menschen zusammen, da kommt eben auch dieses Multikulturelle, muss ja irgendwie einen Begegnungsort haben und Handel ist ja immer ein Anziehungspunkt, also dass Menschen aus Kulturen sich begegnen.
Genau, und Markgrabowa, Treuburg, lag auch damals sehr nah an der damaligen polnischen, davor ja russischen Grenze. Also das Kernpolen gehört ja zum russischen Zarenreich lange Zeit. Von daher war es auch ein Grenzort im Grunde genommen, wo auch dann Leute von der Grenze rüberkamen.
Ja. Wir hören jetzt eine Rede, die da auf dem Marktplatz in Treuburg gehalten wird, im Schatten eines Kriegerdenkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Er spricht Gustav Wengler, er ist Gutsbesitzer, ihm gehört auch eine Brennerei. Er ist, wie es an einer Stelle heißt, der heimliche Herrscher der Stadt. Und es liest, wie immer hier im Podcast, Fritzi Haberland.
Vielen erscheint es heute selbstverständlich, dass Masuren deutsch geblieben ist. Aber das war es nicht. Wir mussten dafür kämpfen. Polen wollte uns die geliebte Heimat entreißen. Polen hat alles dafür getan, Hass und Zwietracht zu säen unter uns. Doch die Rechnung der Polen ist nicht aufgegangen, fuhr Gustav Wengler fort. Wir Treuburger haben all ihrer List und Tücke widerstanden. Wir haben uns zum Reich bekannt, in Treue fest und unerschütterlich. Wir haben nicht nachgegeben. Doch ich will heute nicht von Hass reden, sondern von Liebe. Und nicht von der Vergangenheit, sondern von der Zukunft. Die Liebe, von der Wengler zu reden angekündigt hatte, war allein die zum Vaterland. Und die Zukunft, die er heraufbeschwor, war eine, die vor allem den Braunhemden im Publikum gefallen dürfte. Und entgegen seiner Ankündigung ließ der Vorsitzende des Heimatdienstes die Vergangenheit nicht ruhen, sprach von nicht verheilten Wunden. Seine Umschreibung für den polnischen Korridor, jenen Keil, den man zwischen Preußens Seele und Preußens Leib getrieben hat. Wieder machte er die Pause an genau der richtigen Stelle. Man hat uns getrennt vom Vaterland, aber man wird uns niemals unsere deutschen Herzen aus der Brust reißen können. Eines Tages werden wir wieder mit dem Reich verbunden, wird die Schmach von Versailles getilgt sein.
Bei den Reichstagswahlen im Juli 1932, die im Roman Die Akte Vaterland auch geschildert werden, erzielte die NSDAP in den drei masurischen Kreisen Lück, Neidenburg und Johannesburg ihr deutschlandweit bestes Ergebnis. Sie erreichte in allen Kreisen um die 70%. Was waren die Gründe dafür? Hatten die da so gute Einpeitscher wie diesen Gustav Wengler, der die Rede, die wir gehört haben, gehalten hat?
Ja, ich glaube, die braucht es gar nicht, diese Einpeitscher. Und Wengler ist eine fiktive Figur. Solche Reden wird es gegeben haben, wie weit die jetzt gewirkt haben oder nicht. Ich glaube tatsächlich, das war so gar nicht nötig. Es war die allgemeine politische Lage, die Masuren oder auch die Ostpreußen dazu gebracht hat, den Nazis dann wirklich irgendwann in Scharen hinterherzulaufen, was eine total tragische Komponente hat, weil die Nazis haben die Masuren wegen ihrer Sprache so auch nicht akzeptiert. Die ganzen polnisch oder sonst wie klingenden Ortsnamen in Ostpreußen wurden dann in den 30er Jahren komplett alle eingedeutscht. Mhm. Also Treuburg war so ein Vorläufer noch während der Weimarer Zeit, eben aus den geschilderten Gründen, weil man so treu zum Reich gestanden hatte, hatten das die Bürger selbst entschieden, sich so umzubenennen. Aber die ganze masurische Kultur wurde zerstört. Und das, die Tragik ist eben die, die Masuren waren treue preußische Untertanen. Dann ist Preußen in Deutschland aufgegangen, also war man plötzlich treuer deutscher Untertan. Aber man wurde ja nicht wirklich als vollwertiger Deutscher behandelt und angesehen. Sowohl in Masuren selbst, wie auch zum Beispiel im Ruhrgebiet, also die sogenannten Ruhrpolen, also die ganzen Kowalskis und Koslowskis und so weiter, das waren keine, die meisten jedenfalls, keine polnischen Staatsbürger. Die sind ja fast alle auch noch vor 1920 überhaupt in den Westen gegangen. Das waren Ostpreußen, Masuren oder auch aus anderen Ecken Ostpreußens polnisch sprechende oder polnischstämmige Menschen oder auch aus Posen, was noch zum Deutschen Reich gehörte, die in den Westen gegangen sind, um dort Arbeit zu finden. Das Interessante ist zum Beispiel Schalke 04, erste Meisterschaft in den 30er Jahren, wurde dann in polnischen Zeitungen, ja, das sind ja alles Polen, wir haben eigentlich die deutsche Meisterschaft geholt. Stimmt nicht. Gerade interessanterweise in Gelsenkirchen waren sehr viele Masuren und die waren evangelisch. Das ist, die haben sich nie als Polen gefühlt, während tatsächlich der BVB in Dortmund eher ein katholischer Verein war. Aber das nur am Rande. Ja, auf jeden Fall, das passte nicht ganz zusammen, dieser Nationalismus. Aber man fühlte sich dem Deutschen Reich zugehörig, fühlte sich aber auch so ein bisschen durch den Korridor abgeschlossen und Berlin kümmert sich nicht richtig um uns. Und die Nazis, die trommelten natürlich für die Ostgebiete und so weiter, eigentlich natürlich auch, dass eben dieser polnische Korridor eigentlich weggehört und man muss wieder ans Reich anschließen irgendwie, wo sie nicht die Einzigen waren tatsächlich, aber die haben es natürlich am stärksten entsprechend propagiert. Das glaubt man heute ja eigentlich gar nicht, weil man weiß ja, das Deutsche Reich hat Polen überfallen. Mhm. Das übermächtige Deutsche Reich mit seiner riesigen Wehrmacht.
1939,
genau. Das war der Auslöser des Zweiten Weltkriegs und ein brutaler Überfall eines übermächtigen Nachbarn. Was aber in den Weimarer Jahren so war, die Reichswehr war auf 100.000 Mann begrenzt. Das polnische Heer, die polnische Armee war sehr, sehr viel stärker als die deutsche Armee. Und während der ganzen Republikjahre über gab es große, große Ängste in Ostpreußen, dass Polen sich militärisch das holen würde, was heute gehört ja komplett Ostpreußen auch zu Polen. Und diese Ängste waren da. Die Bevölkerung, selbst die Masuren, die polnisch sprachen, wollten das nicht. Und deswegen ist man da diesen Rattenfängern von Nazis dann hinterhergelaufen. Sehr, sehr tragisch, weil so hat man sich das eigene Grab geschaufelt letzten Endes.
Diese Beschränkung auf 100.000 Mann der Reichswehr, das war ja eine der Bestimmungen des Versailler Vertrags. Und die Rede, die wir gerade gehört haben, da ist ja auch von der Schmach von Versailles gesprochen worden. Gemeint ist der Friedensvertrag von 1919. Ein Friedensvertrag, gegen den die gesamte Weimarer Republik hindurch polemisiert wurde, weil Deutschland selbst nicht an den Verhandlungen beteiligt war, sondern den zwischen den Siegermächten ausgehandelten Vertrag, ausgehandelt im Spiegelsaal des Schlosses Versailles, daher auch der Name. Die Deutschen bekamen dann diesen Vertrag vorgelegt und konnten nur einige wenige Nachbesserungen bewirken. Und deswegen nannte man diesen Vertrag auch Diktatfrieden und er wurde ja von vielen Deutschen abgelehnt, nicht nur von den Nationalsozialisten. Nee,
von fast allen politischen Parteien, also auch durchaus auch von den Sozialdemokraten. Und wie ich tatsächlich auch finde, durchaus auch zu Recht, weil er war viel zu scharf, weil man muss berücksichtigen, es war ein großer Ballast, den die Republik mit sich herumtragen musste. Mhm. Und der es der Republik nicht ermöglichte zu sagen, hier, diese Staatsform ist erfolgreicher als das Kaiserreich. Also das ist ja das Perfide an der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Das Ganze wurde versaubeutelt von der kaiserlichen Armee, von Hindenburg und Ludendorff, und die haben sich aus der Verantwortung gestohlen. Haben gesagt, hier komm, macht ihr mal eure Republik. Und wir sind im Felde unbesiegt, hieß es ja immer, die deutsche Armee und der Dolchstoß der verjudeten Demokraten, das wird ja immer auch mit jüdischen Klischees dann verbunden, die da eigentlich einer unbesiegten deutschen Armee den Dolch in den Rücken gerammt habe. Vollkommener Bullshit. Aber diese Dolchstoßlegende hat sich die ganze Weimarer Zeit über gehalten und die ist durch den Versailler Vertrag natürlich auch überhaupt erst zum Tragen gekommen. Und die Franzosen, die waren es hauptsächlich, die diese ganz geharten Reparationsforderungen und so weiter und Bedingungen gestellt hatten und sich dann auch durchsetzen konnten. Man kann die Franzosen verstehen, die ja nun ein paar Mal überfallen wurden von ihren preußisch-deutschen Nachbarn. Dann dem wollte man für alle Zeiten einen Riegel vorschieben. Ja, so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dem Morgenthau-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man aus Deutschland deindustrialisieren wollte, einfach Agrarland und so, das kann dann nie wieder gefährlich werden. Nicht ganz so hart, aber man wollte Deutschland klein und schwach halten. Und das war eine große Hypothek, die die arme Republik ausbaden musste und die Bevölkerung hat gesagt, siehst du mal, das läuft ja alles nicht und die Wirtschaft ist am Boden und die Inflation war ja eine Reaktion 1923 im Grunde genommen, um die Reparation zahlen zu können, hat man einfach den Geld gedruckt und die Hyperinflation angekurbelt. All diese Dinge haben der Republik nicht gut getan. Deswegen, ich glaube, hätte man da einen etwas verständigeren Friedensvertrag mit Beteiligung der Republik, der demokratisch gewählten neuen deutschen Regierung, hätte man das auf dem Verhandlungswege gelöst. Wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus so schön gesagt hat, dann wäre das womöglich anders gelaufen und die Weimarer Republik hätte vielleicht Bestand gehabt. Mhm. Aber das sind alles natürlich Spekulationen.
Das eine ist der Parteienkampf. Der ideologische Kampf wurde in aller Öffentlichkeit auf der Straße ausgetragen beim sogenannten Altonaer Blutsonntag. Am 17. Juli 1932 marschierte die SA durch die Großstadt Altona, die damals zur preußischen Provinz Schleswig-Holstein gehörte. Das war eine bewusste Provokation der da lebenden Kommunisten. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen 18 Personen erschossen wurde. Und dieser Vorfall wurde von der Reichsregierung unter Franz von Papen und von Reichspräsident Hindenburg zum Vorwand genutzt, die amtierende preußische Regierung im sogenannten Preußenschlag am 20. Juli 1932 durch eine Notverordnung abzusetzen. Welche Folgen das für die Berliner Polizei hatte, hören wir in der folgenden Szene.
Plötzlich war draußen ein Tumult zu hören, laute Stimmen, Rufe. Die Beamten schauten sich an. Charlie verließ den Vernehmungsraum und trat auf den Gang. Das Bild ließ keinerlei Zweifel zu. Die Reichswehr hatte den Berliner Polizeipräsidenten verhaftet und führte ihn aus seinem Dienstsitz. Die Augen unter den Stahlhelmen guckten böse, doch den Gesichtern war anzumerken, dass die jungen Männer eher Angst hatten. Angst, dass die Berliner Polizeibeamten, von denen Hunderte allein am Alex beschäftigt waren, möglicherweise Widerstand gegen die Verhaftung ihrer Vorgesetzten leisten würden. Doch es regte sich keine Hand. Die Kollegen tuschelten und grummelten, sie empörten sich, aber niemand machte Anstalten einzugreifen. Charlie konnte es nicht fassen. Sie hatten es also tatsächlich gewagt. Papen und seine reaktionären Minister wollten nicht nur den Freistaat Preußen, das einzige Bundesland, das seit dem Krieg durchgehend von Sozialdemokraten regiert worden war, sie wollten auch die Polizei in ihre Gewalt bringen. Da Damit können Sie doch nicht durchkommen, sagte Charlie zu Böhm. Wir müssen etwas tun. Der Polizeipräsident muss nur befehlen, dann stehen mehrere tausend Mann hinter ihm. Dann soll er es doch tun, verdammt! Dzerzhinsky weiß, was er tut. Jeder bewaffnete Widerstand würde womöglich einen Bürgerkrieg zwischen Polizeieinheiten und Reichswehr heraufbeschwören. Dann gäbe es ein Blutvergießen, schlimmer als Anno 19. Ein Bürgerkrieg kann Papen doch nicht wollen. Das kann niemand wollen.
Das kann niemand wollen. Wissen wir denn heute, was von Papen damals wollte?
Das wissen wir eigentlich ziemlich genau. Also von Papen wollte regieren, er wollte durchregieren. Die Reichsregierung war ja schon nicht mehr demokratisch. Das war eine Regierung von Hindenburgs Gnaden. Er ist vom Reichspräsidenten ernannt worden. Aber es gab noch ein sehr starkes demokratisches Gegengewicht in dieser schon beinahe Diktatur. Und das war das Land Preußen. Mhm. Das Land Preußen war ein sehr, sehr großes Land. Zwei Drittel des Deutschen Reiches fasst es flächenmäßig. Und ungefähr auch bevölkerungstechnisch so viel. Also wirklich sehr, sehr viel. Und an Preußen vorbei konnte man in Deutschland natürlich nicht regieren. Aus Preußen ist Deutschland ja eigentlich auch entstanden. Und das war immer ein Dorn im Auge, diese Regierung, weil es war die Regierung Braun, eine sozialdemokratische Regierung, die die stabilste überhaupt war in allen deutschen Ländern, die fast die ganzen Weimarer Jahre rüber sehr stabil regiert hat in Preußen. Und Preußen war das demokratischste Land in Deutschland, was sich also so ein bisschen komisch anhört, weil man Preußen ja mit Militarismus verbindet und so weiter. 1947 ist Preußen verboten worden von den Alliierten, das böse, böse Preußen. Damals war es die demokratische Bastion in Deutschland und das war Papen ein Dorn im Auge und die Regierung Braun, die nur noch kommissarisch im Amt war, weil nach den letzten Wahlen hatte sie keine Mehrheit mehr, aber es gab auch keine neue Mehrheit, die sie hätte ersetzen können, hat Papen dann entschieden, okay, die setzen wir ab. Der Vorwand war, aha, da hat die Polizei die Sache nicht mehr im Griff, die preußische Polizei in Altona, mussten die Hamburger Kollegen noch um Hilfe bitten und so weiter und das reicht jetzt, jetzt müssen wir da die Regierung für abgesetzt erklären und natürlich auch die demokratische Berliner Polizeispitze, die ebenso ein Dorn im Auge war, gleich mit. Und das war ein ganz klarer Putsch, das war ein Putsch von oben oder von der Seite sozusagen, dazu hatte er keinerlei Recht und ja, seither wurde dann das Land Preußen kommissarisch auch dann mitverwaltet von der Reichsregierung.
Wo saß die Reichsregierung? Saß die nicht auch in Berlin?
Ja, es war beides. Berlin war die Hauptstadt Preußens und die Hauptstadt Deutschlands, genau.
Ja. Und deswegen auch die Gefahr des Bürgerkriegs. Das, was du ja gerade gesagt hast, dass sozusagen in Berlin selber konzentriert sich das.
In Berlin spielte die Musik deutlich mehr als heute, weil das Deutsche Reich war kein föderaler Staat. Das hätte ja mit dieser Übermacht Preußens gar nicht funktioniert. Es gab die einzelnen Länder mit auch Hoheiten, aber es war ganz anders organisiert als heute die Bundesrepublik Deutschland. Genau. Und Problem wäre gewesen, die Polizei war bewaffnet, die Reichswehr war bewaffnet. Papen hatte die Reichswehr. Die demokratische Polizeispitze hätte die Polizei theoretisch gehabt, um sie ins Rennen, ins Gefecht schicken zu können. Man hätte sich mit Waffengewalt dem widersetzen können. Es waren Reichswehrsoldaten, die ins Polizeipräsidium marschierten und die drei Chefs festnahmen, Gesinski, Weiß und den Schupo-Chef Heimansberg und abführte und auch durch und unter dem Protest einiger Beamte. Aber niemand hat sich gewehrt. Das ist das, was Charlotte Ritter auch dann so fassungslos miterlebt. Man ruft da zwar noch, aber niemand stellt sich den Soldaten da in den Weg, die durchaus auch mit ängstlichem Gesicht darum liefen, weil sie auch nicht wussten, was sie erwartet. Müssen wir uns hier wirklich mit Waffengewalt noch wehren und so. Es ging ziemlich reibungslos. Man hat versucht, das Ganze auf juristischem Wege zu lösen. Es ist natürlich versandet, weil es war auch zu spät, weil diese Aktion, das muss man ganz klar sagen, diese Aktion, die Entmachtung des demokratischen Preußens und Preußen sozusagen vom Reich mitregieren zu lassen, hat das Bett gemacht für die Nazis. Ja, nur ein halbes Jahr später, da wurde Hitler Reichskanzler, auch von Hindenburgs Gnaden. Da wurde Preußen kommissarisch von den Nazis mitregiert und dann war Hermann Göring derjenige, der bei der preußischen Polizei das Sagen hatte, mit den entsprechenden Folgen, dass man SA-Leute und SS-Leute als Hilfspolizisten einsetzte und diesen Machtapparat der Polizei nutzen konnte. Die Armee hat man da noch gar nicht genutzt. Für den ganzen inneren Terror im Jahr 33 haben die Nazis die Polizei genutzt.
Wenn man die Szene liest, dann steht man ja vor einem Dilemma. Es war sicher richtig, keinen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen, aber es nicht zu tun. Und du hast das jetzt gerade gesagt, man hätte sich den ja auch in den Weg stellen können. Das ist ja eine gewaltlose Form, um das zu verhindern. Es nicht zu tun, hat den späteren Ereignissen, du hast es ausgemalt, den Weg geordnet, das Bett gemacht. Das ist dann auch wieder so ein Moment, wo es auf den Einzelnen hätte ankommen können oder auf ein Eingreifen, auf irgendeine Form von Widerstand.
Definitiv, das wurde auch den Sozialdemokraten, Krasinski war Sozialdemokrat, wurde ihnen auch genauso vorgeworfen, man hätte doch und so weiter, und sie haben sich auch damit gerechtfertigt, sie wollten eben kein Blut vergießen, keinen Bürgerkrieg. Das, was danach kam, war, würde ich mal sagen, schlimmer als ein Bürgerkrieg, weil es die ganze Welt da mit dem Zweiten Weltkrieg mit in den Abgrund gezogen hat. Da ist es wieder müßig, sich zu überlegen, was wäre, wenn, vielleicht hätte es auch keinen Bürgerkrieg gegeben. Das Problem ist eigentlich, die Demokratie im Deutschen Reich war schon hinüber. Mhm. Also die war schon da, ja, nicht mehr zu retten, die war eigentlich schon gar nicht mehr wirklich da, auch wenn noch gewählt wurde. Es wäre also schon schwierig gewesen, da noch das wieder zu reparieren. Da hätte man im Reichstag mal endlich wieder eine parlamentarische Mehrheit für eine Regierung finden müssen. Die gab es ja schon seit Jahren nicht mehr. Also wurde immer dann regiert, wenn Hindenburg sagte, okay, du bist jetzt der neue Reichskanzler, bestell mal eine Regierung zusammen. Das war das Hauptproblem, diese Regierungsunfähigkeit wegen der parlamentarischen Zusammensetzung, weil die Nazis eben so stark waren und die Kommunisten, also zwei Parteien, die die Republik, für die sie dann im Parlament saßen, gar nicht wollten. Das war das Hauptproblem auf der politischen Seite. Diese einfache Übernahme der Macht durch die Nazis wäre so nicht möglich gewesen ohne diesen sogenannten Preußenschlag.
War also 1932 das Schlüsseljahr, der letzte Moment, in dem man Hitler hätte aufhalten können?
Also Hitler hätte man noch ein paar Mal mehr aufhalten können. Es ist auch immer schwer zu sagen, wer und wie man es hätte machen können, was dann auch passiert wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich eine andere Diktatur gehabt in Deutschland, wobei man immer sagen kann, ja, alles war doch besser als die Nazis. Wäre wahrscheinlich auch so gewesen, wobei ja nicht jede Diktatur natürlich scheiße ist. Entschuldigung für das Wort, aber so ist es ja. Ich glaube zum Beispiel auch im Jahre 34 gab es noch Versuche, der konservativ-reaktionären Koalitionspartner der Nazis, da sich noch absetzt, auch von Papen hat es noch versucht, viel zu spät, hat aber nicht funktioniert. Da kamen dann andere Ereignisse dazwischen, da werden wir noch drüber reden in einer anderen Folge, wollen wir noch nicht so weit vorgreifen. Aber die Hoffnungen, dass das nur eine kleine Episode sein wird mit Hitler als Reichskanzler und den Nazis an der Regierung, die gab es noch eine ganze Weile, auch nach 33 erstmal noch. Und endgültig gestorben war das Ganze und endgültig fest im Sattel saßen die Nazis eigentlich im Sommer 34 nach den sogenannten Röhm-Putsch-Ereignissen, der gar kein Putsch war. Und vor allen Dingen auch nicht ganz unwichtig nach dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg, der immer noch so ein bisschen beruhigend gewirkt hatte für die, die keine Nazis waren, zwar auch keine Demokraten. Ja, Hindenburg starb und Hitler auch. Eben die Funktion des Reichspräsidenten gab es nicht mehr. Er war dann ab sofort Führer und Reichskanzler.
Mhm. Ja. Und wo Hindenburg beerdigt wurde, haben wir auch in dieser Folge gehört, in Tannenberg, und dann wurde sein Sarg dann später verbracht. Vielen Dank erstmal, und in der nächsten Folge geht es dann um das Jahr 1933. Vielen Dank, Volker Kutscher.
Gerne.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 4 von 10, das Jahr 1932. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Historische Ereignisse oder bahnbrechende Erfindungen, darum geht's in dem Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Von der Mondlandung bis zur Entschlüsselung der Hieroglyphen oder der Frage, gab es Robin Hood wirklich? Der Podcast gibt Antworten. Alles Geschichte, History von Radio Wissen zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.